Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 5. Folge von unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Und heute sind wir wirklich anderswo, nämlich zu Unterschächen. Und das Thema ist Lerntypen. Martina als schulische Heilpädagogin und ich als Kinesiologin, wir haben dann bei der Vorbereitung gemerkt, dass das Thema oder die Theorie Lerntypen überholt ist. Martina, kannst du das erklären, warum?
Genau, das hat ein bisschen alles über die Hüfte gerührt, als wir das plötzlich gemerkt haben. Und ich bin mir das wirklich auch nicht bewusst gewesen, weil ich habe das noch so gelernt, als ich die Ausbildung gemacht habe. Und es ist eigentlich vor allem im pädagogischen Sinn überholt. Also, dass es verschiedene Lerntypen gibt, das ist noch so. Aber mir ist jetzt eigentlich lange davon ausgegangen, dass jeder Mensch einen spezifischen Lerntyp passend zu sich hat, zu seinem Lernen. Man hat in den aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden, dass es keinen direkten Zusammenhang hat zwischen Lerntypen, also dass eine Person wirklich ein Lerntyp ist und dass man den Unterrichtsstoff auf den Lerntyp anpasst und bessere Lernergebnisse. Hat es keinen Zusammenhang gegeben. Und Kritikpunkte an dieser Lerntheorie sind, dass es zum einen die fehlende empirische Evidenz, die ich schon erwähnt habe. Das Zweite ist auch, dass sie herausgefunden haben in diesen Untersuchungen, dass man zu fest auf die Lerntypen geschaut hat und dadurch den Lerninhalt ein bisschen vernachlässigt hat. Und der dritte Punkt ist, dass wir individuelle Unterschiede haben. Also, ja, ist ja logisch, wir sind alles unterschiedliche Menschen. Und aber, dass wir auch sehr flexibel sind. Das heisst, Menschen nutzen in der Regel eine Kombination von den verschiedenen Sinneskanälen beim Lernen und nicht nur einen. Und wenn man jetzt nur einen Lerntyp starten lernen, wird man der Komplexität von unserem individuellen Lernprozess nicht gerecht und könnte sogar hinderlich sein.
Das ist sehr spannend. Also ich bin auch davon ausgegangen, eben wie du in der Vorbereitung, jetzt nehmen wir das Thema in Angriff. Und ja, spannende Erkenntnisse.
Ja, genau. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir unsere Folge zum Thema Lernen machen.
Einfach lernen, genau. Sehr gut. Also.
Ich habe wieder einst ein paar Definitionen gefunden vom Lernen. Und zwar wird Lernen allgemein als Prozess von der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und Anwendung von Wissen oder Fähigkeiten sein. Es führt zu einer relativ dauerhaften Veränderung im Verhalten, Denken oder Wissen von einer Person. Also es ist sehr allgemein, das ist nicht nur auf akademische Sachen gemeint, sondern wirklich Lernen im Alltag. Es gibt auch noch eine Definition von Jean Piaget, das ist ein Schweizer Biologe, der in den 50er Jahren, also schon ein Zeitchen her, zu der kognitiven Entwicklungspsychologie geforscht hat. Und er hat das so definiert, dass Lernen ein aktiver, konstruktiver und kontextabhängiger Prozess ist, wo das Wissen durch Erfahrung und soziale Interaktionen aufgebaut wird. Und ich habe noch eine dritte Definition gefunden und ich möchte die noch erwähnen, weil ich das spannend finde, weil die sehr ähnliche Punkte aufzeigt wie auch im Lehrplan 21. Wo wir uns ja alle in der Schweiz daran halten. Und zwar hat die OECD, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, tut Lernen in der Schule bedeutet nicht nur die Aufnahme von Fakten, sondern auch die Entwicklung von Kompetenzen, die an den Schülern und Schülerinnen ermöglicht, Probleme zu lösen, kritisch zu denken und ihr Wissen in unterschiedlichen Kontexten anwenden.
Spannend, ja. Und wie ihr vielleicht auch gehört, ist Martina die, die immer Definitionen hat und alles analysiert. Also sie macht dann Martina Lise.
Ja, genau.
Und ich bin eher so ein bisschen praxisbezogen und tue es so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln, wie ich es einfach erlebe.
Mhm. Ja. Aber das sind unsere Persönlichkeiten, das haben wir nicht so abgesprochen. Das ist jetzt einfach, hat sich so entwickelt.
Wir ergänzen das. He?
Genau. Mhm. Ja, wie ist es denn bei dir, Silvia, ich kann mir vorstellen, dass du viele Leute hast, die zu dir in die Praxis kommen mit dem Thema Lernen.
Ja, das ist wirklich ein grosser Punkt. Also sei es jetzt bei Kindern, die Lernschwierigkeiten haben, aber auch bei jungen Erwachsenen, die in der Lehre sind, die im Studium sind, oder dann auch später Erwachsene, die dann auch noch eine Weiterbildung machen, die dann merken, hey, irgendwo funktioniert es nicht. Und ich habe da verschiedene Herangehensweisen, wie wir dann zum Ziel kommen. Also ich unterstütze auch die Lernprozesse, die nicht mit dem akademischen Lernen zu tun haben, sondern mit dem alltäglichen Lernen oder mit den sozialen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Neue lernen oder eine Fremdsprache lernen oder auch eher so Personen, die sehr zurückhaltend sind, die dann halt vor der Aufgabe stehen, dass sie vor Leuten einen Vortrag halten müssen. Also das ist auch ein Punkt, den ich habe. Und weiter geht es sicher auch darum, den Klientinnen und den Klienten mit Verhaltens- und Lernproblemen mehr Leichtigkeit und Freude beim Lernen zu vermitteln. Mhm. Das geht dann oft verloren, oder?
Ja, und Lernen ist ja ein lebenslanger Prozess, oder? Man muss immer wieder frische Sachen lernen. Und da ist es eigentlich sehr wichtig, dass wenn man merkt, oh, das habe ich vielleicht negative Gefühle am Lernen gegenüber, dass man das irgendwie wieder in eine positive Richtung bringen.
Genau, weil sie stehen sich dann oft selber im Weg, gerade die Erwachsenen, die halt die Schulzeit eher als stressig empfunden haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da versuchen, den Stress ein bisschen zu nehmen. Und meine Herangehensweise unterstützt euch alle, die sich einfach beruflich weiterentwickeln wollen. Eben mit dem Lernen halt am Arbeitsplatz oder im sozialen Bereich. Das ist schon ganz wichtig, oder? Und für mich ist es einfach wichtig, auch zu schauen, was funktioniert gut beim Lernen und was nicht. Und da rede ich dann immer vom hohen und vom niedrigen Gang. Der hohe Gang ist zum Beispiel Autofahren, ohne zu überlegen. Ich sitze rein und ich fahre los oder Zähneputzen, Stegenläufen, das mache ich mir einfach so. Das ist im hohen Gang, das funktioniert.
Automatisiert.
Das ist automatisiert, genau. Und der niedrige Gang ist dann, wenn ich das erste Mal Auto fahre, dann sitze ich rein, tue mal die Sitzposition einstellen, den Rückspiegel, schaue mal, wo ist das Gas, wo ist die Bremse, was muss ich machen.
Man ist wahrscheinlich auch von der Aufmerksamkeit viel mehr dabei, oder wenn man das erste Mal macht.
Genau, eben, es ist wie so, du für jeden Schritt brauchst du die volle Aufmerksamkeit, was dann bei meinem Hegengang einfach automatisch so drin ist. Oder? Und dann kann es passieren, eben wenn Leute Lernschwierigkeiten haben, dass der Hegengang oder der niedrige Gang nicht integriert sind. Und um das ein bisschen zu verstehen, habe ich Beispiel aus dem Alltag, also einen unintegrierten niedrigen Gang. Das heisst, wenn das nicht funktioniert, das sind so die Leid oder euch Kind, was ständig versuchen. Sie versuchen ständig, aber es geht wie nicht. Sie sind so überfokussiert und sie verlieren das Ganze, der ganze Zusammenhang, die ganze Situation aus dem Blick. Sie können auch nicht unterbrechen, sie sind ständig dran. Und das sind einfach schon so Zeichen für mich, so ein bisschen, hey, die sind wirklich vielleicht noch nicht in dem integrierten, niedrigen Gang. Oder? Und sie könnte auch nicht mehr so flexibel reagieren. Sie strengt sich so dermassen an und bemüht sich so, dass sie einfach so voll in dem Ding drin sind.
Das ist aber auch sehr anstrengend.
Ist sehr anstrengend, genau. Aber das sind dann die, die wirklich kommen, weil das Lernen halt einfach ein Knurz ist. Sie kommen nicht vorwärts. Aber sie können sich etwas gar nicht merken, wenn sie etwas durchlesen dient. Oder sie können sich dann nicht konzentrieren bei all dieser Anstrengigkeit. Oder kannst du wie plötzlich, magst du gar nicht mehr. Und das andere ist der unintegrierte Hegengang. Das ist so ein das Unterfokussierte. Ich habe Mühe, Entscheidungen zu treffen. Ich kann mich nicht auf Detail konzentrieren. Und die Sachen schiebe ich auf. Ich fühle mich unfähig zu handeln. Und ich habe keinen Plan, wie ich vorgehen soll. Und das gibt es auch oft. Ich weiss nicht, wie lernen, wenn sie so Aussagen bringen. Oder?
Ja, das gibt es sehr oft, ja.
Genau. Dass sie wirklich einfach keinen Plan haben, hocke ich da und ja, und jetzt?
Und das sind wahrscheinlich auch viele Leute, die noch gar nicht so oft bewusst haben müssen, etwas lernen. Wo es wie Ring gegangen ist, vielleicht auch durch die Schulzeit durch. Und dann hat man sich noch gar nicht mit dem auseinandergesetzt, was ist überhaupt Lernen und wie komme ich jetzt da einen Schritt weiter?
Ja, und ich beobachte es auch so ein bisschen die verschiedenen Generationen. Eben, das Schulsystem, das verändert sich ja. Man tut dann wirklich wieder andere Konzepte einbringen. Und dann, wenn du, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren in der Schule bist, ist dir das noch anders vermittelt worden. Und dann hast du die Schulzeit endlich geschafft und irgendeins mit 40 denkst du so, jetzt mache ich noch eine Weiterbildung und dann musst du wieder lernen und dann musst du eben lernen, wie lernen. Weil es in der Schule ganz anders gelernt worden ist. Du hast vielleicht gar nie gelernt, wie lernen, sondern es ist dir einfach so vermittelt worden. So macht man das, oder?
Ja, und ich denke, je älter das man ist, also ich stelle es mir vor, desto schwieriger ist es euch, dort eine Veränderung hineinzubringen.
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich finde, wie, wenn jemand eine Veränderung will, dann schafft die Person das. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Die Frage ist halt einfach immer, wie kann man die Veränderungen reinbringen. Und eben wichtig ist, um wirklich das jetzt noch so ein bisschen zusammenzufassen, für effektives Lernen und auch angemessenes Reagieren, ist es wichtig, jederzeit vom integrierten Hochgang in integrierten Niedergang zu gehen. Also Zugriff auf die beiden Verhaltungs- oder Verarbeitungsmodalitäten zu haben. Dass ich wirklich kann von dem Automatischen plötzlich stoppen. Jetzt muss ich mich da kurz ein bisschen mehr konzentrieren, um etwas anderes wieder aufzunehmen.
Das passiert ja im Alltag mega viel, dass man muss switchen, dass man irgendetwas macht, was man automatisch macht. Und dann gibt es wieder eine Tätigkeit, wo man sich wieder mehr konzentrieren muss, wo man nicht so gelernt ist, geübt ist, dass das automatisch geht. Das ist, am Tag sind das wahrscheinlich x-fache Wechsel.
Manchmal ist man sich auch nicht so bewusst. Und meine Frage jetzt an dich, wie ist das in der Schule? Wie lernt man an der Schule jetzt, heutzutage?
Ja, es ist eine spannende Frage. Und wie ich bei den Definitionen schon gesagt habe, hat der Lehrplan 21 ein bisschen Änderungen reingebracht in das Lernen. Man ist wirklich ein bisschen weggegangen, einfach nur von dem Vermitteln von Wissen und mehr zu, dass Kind auch im Moment Fähigkeiten und Fertigkeiten mitnehmen aus der Schule. Und dort gehört euch sicher drin, wie lernt man.
Genau, und ich glaube, das merke ich jetzt ganz fest bei den erwachsenen Leuten, die zu mir kommen, die haben das gar nie gelernt, weil es halt einfach so vermittelt worden ist. Und die gut im Auswendiglernen waren, die haben es dann kennen.
Genau, ja. Ja, also es gibt ein paar Punkte, wo man sagt, die helfen zum Lernen. Der eine Punkt ist das aktive und selbstgesteuerte Lernen. Das heisst, dass Kinder effektiv lernen, wenn sie aktiv in einen Lernprozess eingebunden sind, und sich beteiligen können, anstatt dass wie früher einfach nur passive Informationen den Kind gegeben werden. Und dort gehört dazu, euch zu spielen. Also Spielen ist etwas vom Wichtigsten und über das Spielen lernen die Kinder so viel, wo man es gar nicht gemerkt. Und ich plädiere wirklich euch dafür, dass man euch noch in der oberen Klasse, also 4., 5., 6. Klasse, einfach ganz viel spielt mit den Kindern. Dass sie dort können, unbewusst ganz viel lernen. Was dort in euch gehört, so in das aktive und selbstgesteuerte Lernen, sind offene Lernformen, Projektarbeiten und einfach das Lernen, das das Verständnis stärkt und fördert. Was dort manchmal die Schwierigkeiten ist, gerade für viele dieser Lernformen, müssen ganz viele Kompetenzen zuerst aufgebaut werden, bevor das wirklich funktionieren kann. Was euch wichtig ist, ist Lernen durch soziale Interaktionen. Man lernt von anderen Menschen, von Mitschülern, Mitschülerinnen, von Lehrpersonen, durch Diskussionen, Perspektivenwechsel und Feedback. Das kann man in Gruppen arbeiten, in Peer-Teaching und vor allem auch in kooperativen Lernformen gemacht werden. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Verknüpfung mit dem Vorwissen. Das heisst, es muss irgendwie abgecheckt werden, was verstehen die Kinder schon, wo stehen sie gerade momentan und dass man dort kann anknüpfen kann und nicht einfach irgendetwas erzählt. Und es ist entweder, das Niveau ist viel zu hoch oder was euch nicht gut ist, ist, wenn das Niveau viel zu tief ist, dann wird es einfach langweilig.
Ja, dann ist es langweilig, dann bist du unterfordert.
Genau, und dann hängt man euch schnell ab. Dann sagt man, dass man im Lernen mehrere Sinne einsetzen, also das multisensorische Lernen. Dort gehören die visuellen, die auditiven und die kinästhetischen Sinne. Und kinästhetisch würde ich jetzt mit so Bewegung beschreiben.
Ja, genau, mit Berühren, ja. Anlängen,
Fühlen.
So Fühlen, genau.
Genau. Und das kann ganz viel gemacht werden mit unterschiedlichen Sachen. Ein Beispiel ist, wo ich immer sage, wenn Kinder zum Beispiel Wörtchen auswendig lernen, anstatt nur Wörtchen aufsagen, dass man sie auch noch aufschreibt oder dass man rumläuft, während dann, dass man sie lernen. Ja. Dass also wirklich mehrere Sinn gleichzeitig angeregt werden. Und ein sehr wichtiger Punkt, also alle Punkte scheinen sehr wichtig zu sein, sind Motivation und Emotionen. Also wenn Kinder nicht intrinsisch motiviert sind und nicht positive Emotionen können haben beim Lernen, ist das Lernen wirklich sehr, sehr erschwert.
Ja, und das hat ja wieder eben Auswirkungen auf das Erwachsenenalter, wenn du wirklich das, die Schulzeit als negativ in Erinnerung hast.
Ja, ganz genau, ja. Und dort könnte man so in der Praxis zum Beispiel Wahlmöglichkeiten geben, dass die Kinder ein bisschen aussuchen, möchte ich etwas Einfaches, etwas Schwieriges, möchte ich lieber etwas lesen zum Thema Pinguin oder so, dass sie wirklich nach ihren Persönlichkeiten, was sie interessiert. Und dort drin gehört auch vor allem zu den Emotionen, dass eine wertschätzende Lernumgebung um einen ist. Also dass man nicht nur Kinder lobt, die das genau so machen, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich, dass man ihnen auch Rückmeldungen gibt und auch die Anstrengung kann positiv benennen von Kind. Und dann der letzte Punkt, den ich noch möchte erwähnen, ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das muss regelmässig passieren. Nur so kann euch ein Transfer für langfristiges Lernen stattfinden. Und ich kann mich erinnern, ich habe früher so viele französische Wörter am Tag vor dem Test gelernt und am nächsten Tag aufgeschrieben. Ich habe es meistens gut kennen und am übernächsten Tag schon wieder vergessen. Ja. Ja, ist das dir auch so gegangen?
Ja, so ein schnelles Kurzzeitgedächtnis.
Ja,
nehmen, gell?
Ja, genau.
Und nachher hast du es nicht mehr gebraucht.
Und nachher hast du es nie mehr gebraucht. Ja. Und wenn du das nicht wiederholst, dann ist es wirklich einfach nur im Kurzzeitgedächtnis und nachher wieder weg. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das heisst «Lernen». Und das ist von Manfred Spitzer. Er ist ein Hirnforscher. Und er hat auch dort in diesem Buch erwähnt, dass der Schlaf etwas ganz, ganz Wichtiges ist im Prozess des Lernens. Und zwar jede Phase des Schlafs, also auch die Träumphase, die Tiefschlafphase. Und damit diese Phasen nacheinander stattfinden, ist es wichtig, dass man eine lange Dauer schlafen kann. Und während dem Schlafen wird nämlich das Gelernte vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transferiert. Und wenn diese Phasen unterbrochen werden, kann es wirklich sein, dass auch wenn man wiederholt, dass das nicht ins Langzeitgedächtnis kommt. Und ich denke gerade euch bei erwachsenen Leuten, wo zum Teil ist das ja sehr präsent, dass das toll ist, wenn man nur 3 Stunden Schlaf braucht oder was auch immer. Also das ist wirklich in Bezug auf das Lernen wirklich nicht
wahr. Suboptimal, ja.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mal damit befasst, wie viel eigentlich Kinder müssen schlafen, in welchem Alter, weil es ist recht viel mehr, als dass man davon ausgeht.
Weißt du das gerade? Hast du da Zahlen
dabei? Ich weiss es nicht auswendig, nein. Aber ich kann das sonst gerne noch nachschauen und dann mal auf einer Instagram-Story.
Ja, weil Story. Wenn ihr einfach von lang schlafen redet, was heisst das? Ich gehe jetzt von 8 Stunden aus, aber das ist für eine
Erwachsene. Also Kind, das ist für eine erwachsene Person, genau. Kind, ich kann jetzt nicht gerade sagen, welches Alter, aber jüngere Kinder brauchen sicher bis zu 12 Stunden
sogar
Schlaf.
Ja. Eben, das wäre ja noch spannend zu wissen, dass man da eigentlich an dem vergleichen kann. Ja.
Genau. Und zum Thema Schlaf habe ich noch Spassfaktor. Okay. Habe ich noch etwas herausgefunden. Und zwar Delfin, Walfisch und Vögel. Die können einseitig schlafen. Das heisst, die eine Hirnhälfte und das Auge, das dazugehört, sind wach, offen ist das Auge und die andere Hirnhälfte schläft. Und dort ist das Auge euch zu.
Ja,
und die können
spannend.
Das abwechseln. Also die können von einer Hirnhälfte in die andere Hirnhälfte wechseln.
Und was ist der Grund dazu, dass die das machen?
Der Grund ist, anhand dem Herrn Spitzer, dass jetzt gerade bei Delfin die müssen auftauchen, um zu schnüffeln.
Ja,
oder dass sie
wie
nicht sterben während dem Schlafen. Das wäre noch praktisch. Und bei den Vögeln hat er zum Beispiel geschrieben, dass sie wirklich einfach nur die Gefahren genug schnell erkennen, die kommen und können reagieren.
Aber das stimmt wirklich. Ich habe ja Hühner daheim und die sind in der Nacht immer auf dem Stängel. Und ich habe das Gefühl, die schlafen gar nicht, die sind wie wach. Und vermutlich ist es genau das, dass sie einfach ein bisschen sedierter sind, also ein bisschen ruhiger sind, aber irgendwo gleich ein bisschen präsent, weil sie merken dann, wenn ich anlaufe oder so, sind sie dann gerade so richtig so in Lauerstellung, oder?
Du kannst dich ja einst anschleichen und einst beobachten, ob eins euch offen und das andere
ich zu mache weißt. Das bestimmt, in der Taschenlampe reinzünden, ja, dann mache ich es gerade. Nein, ist sehr spannend, ja. Wäre aber für eins manchmal auch praktisch. Kannst du so abwechseln?
Ja, kannst du so abwechseln, genau. Und du hast vorher noch gesagt, dass die Schule viel Lernen vermittelt.
Mhm.
Und der Herr Spitzer erwähnt in seinem Buch, dass man Wissen nicht vermitteln kann, weil das Hirn kann nicht vermittelt werden. Das Hirn kann nur selber lernen und selber wachsen. Und darum ist es eben wichtig, dass die Kinder Erfahrungen machen können. Ja. Und er hat das auch damit als Erklärung gegeben. Ich meine, wie man lernt laufen und lernt essen zum Beispiel oder reden, das wird ja auch den Babys auch nicht vermittelt. Sie probieren das und trainieren das.
Ja, das stimmt.
Und so funktioniert das ganze Lernen.
Und das ist wirklich ein spannender Hinweis, ein spannender Punkt, weil wenn die kindliche Entwicklung ungehindert verläuft, das heisst, hat das Kind ausreichend Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten, Raum zum Bewegen und zum Experimentieren, dann werden stabile Grundlagen für spätere Lernen gelegt. Und das schulische, das akademische, das berufliche und das soziale Lernen, die basieren auf diesen Grundfunktionen. Das heisst, wir brauchen wirklich ausreichend Erfahrung in dieser dreidimensionalen Welt, damit wir wirklich euch verstehen können, wie die Welt funktioniert. Und erst dann sind wir in der Lage, wenn wir das verstehen, das Ganze auch mit Stift aufs Papier zu bringen. Und die dreidimensionale Welt, das heisst, es kann ja jeder Raum mit drei Zahlen oder Koordinaten beschrieben werden, nämlich mit der Höhe, mit der Länge und mit der Breite. Und so ist es auch mit der Welt und auch mit unserem Hirn. Und zu diesen drei Dimensionen, tue ich jetzt auch noch gerade etwas erklären, zu diesen drei Dimensionen vom Hirn, ist nämlich auch sehr spannend.
Sehr gern.
Und zwar haben wir zum einen die Lateralität, das ist rechts-links, also wir haben zwei Hirnhälften, die rechte und die linke. Und die müssen auch miteinander kommunizieren und die sind vor allem da fürs Verarbeiten, fürs Denken, für Kommunikation, fürs Sehen, fürs Hören und das Koordinieren, einfach von beiden Hirnhälften, oder? Dass es einfach wirklich von rechts zu links ungehindert kann, kommunizieren kann. So. Und dann haben wir noch Zentrieren, das ist oben unten, das heisst, mit unten ist gemeint der innere, tiefe, alte Teil des Hirns, mit dem wir schon auf die Welt kommen, der sehr viel mit den Reflexen, mit den unbewussten Sachen zu tun hat. Und oben ist dann mehr der äußere Teil, wo wir uns erarbeitet haben und an diese zwei Systeme gut funktionieren können. Das heisst, es ist so ein bisschen die Mitte finden für das Gleichgewicht, für die Stabilität, für die Organisation und für die Ausrichtung wichtig. Und dann haben wir noch den Fokus vorne hinten. Das ist das, was du auch erwähnt hast, was beim Schlafen passiert, vom Kurzzeitgedächtnis. Von vorne muss es hinten ins Langzeitgedächtnis gehen. Und das sind so Metaphern wie Verstehen und Begreifen. Und das ist auch ganz wichtig für das Aufmerksamkeitssystem und für die sensorische Wahrnehmung, wie die Reize aus der Umwelt können aufnehmen, visuell oder akustisch etc. Und es ist wichtig, wenn wir eine Aufgabe lesen wollen, dann brauchen wir Zugang zu den beteiligten Hirnfunktionen. Das heisst, für die Aufgabe gerade erforderlich sind. Und die Funktionen müssen gut aufeinander abgestimmt sein, das Timing muss stimmen. Und es ist auch ganz wichtig, dass die verschiedenen Situationen zum Beispiel bei einer Prüfung abprüfbar sind.
Ist das so? Also ich beobachte manchmal, dass ich mit Kindern in der Schule etwas möchte einüben. Zum Beispiel rechnen, plus rechnen, über 20, sage ich jetzt einst. Und dann merke ich, wie manchmal ich kann das machen auf spielerische Art und Weise oder probiere verschiedene Zugänge und das geht einfach nicht. Und dann lassen wir es ein bisschen liegen und wenn man vielleicht das ein halbes Jahr später wieder anschaut, dann klappt es plötzlich. Und ich habe mir das jetzt wie manchmal einfach so erklärt, ja, das Kind war entwicklungstechnisch noch nicht so bereit gewesen, aber es könnte in dem Fall eigentlich auch sehr gut möglich sein, dass wir einfach die drei Dimensionen nicht richtig miteinander zusammengearbeitet haben.
Ja, das kann eben. Zum einen, die Entwicklung ist sehr individuell, oder? Und vor allem, wie war die kindliche Entwicklung? Eben, was hat es für Erfahrungen machen mit dem selber experimentieren und spielen und sich entfalten? Oder ist es eher so ein bisschen geführt worden durch das Ganze mit Programmen, mit Vorgaben? Das ist sicher ein Punkt. Und das andere ist sicher auch, wenn eben irgendwo die Bereiche nicht miteinander richtig funktionieren können. Und das können banale Sachen sein, wie dann eben zu wenig Schlaf oder irgendein Stressfaktor von daheim, wo halt immer wieder ein paar rum sind. Oder Mobbing zum Beispiel auch, wenn sie in der Schule stressig ist. Also das, dann wird irgendwo einfach einen Bereich aussetzen und kann nicht mehr ganz so gut performen, wie man eigentlich das will.
Ja, weil ich bin eigentlich schon lange der Meinung, um ein bisschen Kritik an unserem Schulsystem zu sagen. Ich glaube einfach wirklich, ja, das Kind entwickelt sich einfach unterschiedlich. Oder es kann zum Beispiel sein, dass die frühkindlichen Reflexe oder vielleicht noch rum sind.
Genau.
Oder, genau. Und dass einfach jedes Kind ist ein Individuum, das an einem anderen Ort steht. Und irgendwie in der Schule erwartet man dann, dass alle 17 oder 20 oder 25 Kinder, die in einer Klasse sind, genau gleich weit sind, ja, und die gleichen Sachen, ja, müssen kennen. Und ich habe jetzt auch keine Lösung für das Problem, aber das ist für mich wirklich, ich denke, es ist einfach nicht fair, dem Kind gegenüber.
Ja, und eben, die Lesung, ja, ich weiss nicht, ob man die kann haben. Ich bin viel mit dem konfrontiert in der Praxis, oder? Und ich kann die Kinder einfach nur begleiten und unterstützen mit Übungen, dass man genau die Hirnbereiche aktivieren kann, dass es wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Und ein, zwei Übungen möchte ich euch auch gerne mitteilen. Zum Beispiel für die rechte und die linke Hirnhälfte zu aktivieren. Das ist ganz wichtig, dass man da kennt, wirklich wie die Autobahn, also die neuronalen Verbindungen zwischen rechter und linker Hirnhälfte ausbauen. Und das passiert mit gezielten Übungen, wie zum Beispiel simultan zeichnen. Das heisst, ich habe rechts und links in der Hand einen Stift und dann tue ich malen oder schreiben, was ich will. Gleichzeitig, das ist wichtig, auf einem leeren Blatt Papier die gleichen Bilder oder Wörter, dass die rechte und linke Hirnhälfte miteinander arbeiten müssen. Das ist eine Übung, die man sehr gut mit Kind machen kann, aber auch Erwachsene können das machen. Wenn ich gerade keinen Stift oder kein Papier zur Hand habe, dann kann ich es auch einfach in der Luft machen. Das ist auch eine gute Möglichkeit.
Ja.
Oder es können auch Lernpersonen, können das auch sehr gut in ihrem Schulalltag integrieren, so als Warm-up-Übung. Dass wirklich das Hirn ein bisschen das wecken,
aktiviert
wird, ja, dass es jetzt wirklich dann losgeht. Oder so ein bisschen als Auflockerung im Alltag dann. Und eine andere Übung, bin ich Fan von der, ist ganz eine simple Übung, das sind Überkreuzbewegungen. Das heisst, ich stehe an Ort und Stelle und führe den linken Ellbogen zum rechten Knie und umgekehrt. Und das in einem Rhythmus, der für mich angenehm ist. Und das beobachte ich immer wieder, wie viele Menschen mit dem Mühe haben. Mhm. Sie stehen da so: Was muss ich jetzt machen? Dann zeige ich es nochmal, erkläre es noch eins. Und dann mache ich es zum Teil homolateral, das heisst rechts zu rechts. Ich nein, andersrum, bis sie es mal haben. Und da merke ich einfach, wie viel Mühe als die haben und wie das Hirn wie das nicht kann verknüpfen kann. Oder? Und das sind auch einfache Übungen, die ich im Alltag ausführen kann. Wo ich sogar wirklich mich darauf achte, wenn ich late im Personal Training habe oder im Fitnesstraining, dass ich ihnen auch so Übungen ins Programm gebe. Es gibt ganz tolle Kraft- und Stabilisationsübungen, die genau das System ansprechen. Ja. So können sie gerade unbewusst ihr Hirn eintrainieren. Oder du kannst es auch sehr gut eben in der Schule umsetzen und sagen, so, jetzt stellen wir mal alle auf und die haben eins bewegen.
Wie wir ja im Podcast von der Folge 4 gehört haben, ist ja Bewegung sehr wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Also das sind wirklich zwei coole, einfache Übungen und es gibt noch unzählige mehr fürs Hirn zu trainieren.
Wenn du gerade schon so gute Übungen zeigst oder Tipps gibst, habe ich auch noch eine Frage, weil du hast ja vorher gesagt, dass euch Stress eine grosse Auswirkung haben kann. Und ich habe euch gelesen, dass akuter Stress, der nicht unbedingt grosser Stress ist, kann fördernd sein für das Lernen. Kann man sich vielleicht so erklären, dass wenn man wie wartet bis zur letzten Minute, bis man etwas wirklich lernt oder wirklich abpackt, kann das unterstützend sein, wenn der Körper ein bisschen Stress hat. Aber wenn es Stress ist, der chronisch ist oder wo sehr stark ist, ist das ja wirklich sehr schädlich für das Lernen. Und in der Schule beobachte ich immer wieder, dass es wirklich viele Kinder gibt, auch schon in der unteren Klasse, wo sich selber einen Stress machen, gerade vor Prüfungen, und wo nachher sagen, oh, ich habe ein Blackout gehabt, ich habe einfach nie mehr gewusst. Hättest du dort auch eine Übung, die man könnte vielleicht in der Schule machen?
Ja, und das kenne ich viel. Also mit dem bin ich oft in der Praxis konfrontiert, dass sie sagen, hey, ich habe super Noten in der Schule, und wenn ich die Prüfung habe, dann weiss ich nicht, ist alles weg. Und da arbeite ich viel mit einem Anker. Das ist ganz eine schöne Übung, die jede Lehrperson den Schüler anleiten kann, aber auch die Eltern können das den Kindern anleiten. Die Kinder zählen, sagen das Kind, aber es können natürlich auch Erwachsene können das nutzen. Sie können einen Gegenstand nehmen, den sie immer dabei haben. Jetzt zum Beispiel haben sie vielleicht im Etui rein, irgendeinen Talisman oder irgendetwas. Oder du kannst auch die Hauskette nehmen zum Beispiel, oder du kannst mit den Fingern irgendwie ein Muster machen. Und dann ist es wichtig, den Anker, dass du das tust mit guten Sachen fühlst. Also, du kannst es wirklich anleiten, dass du sagst, hey, jetzt stell dir mal vor, du machst die Augen zu und jetzt gehst du an einen Ort, wo du mega gern bist. Und dann sage ich ja, und dann tust du es wieder drücken. Also du tust dann den Gegenstand festdrücken oder die Kette festdrücken. Und dann geht es darum, auf diesen Repräsentationssystem die Gefühle abzuholen oder die visuellen Sachen. Also jetzt bist du an dem Ort und dann sagst du, und was siehst du was? Und dann kommt das, das und das. Dann drückst du das rein. Und was hörst, was fühlst? Einfach mit positiven Sachen fühlen. Das ist mal ein Bild. Oder du kannst es auch wirklich auf die Prüfung beziehen und sagen, hey, du siehst dich jetzt, die Wörter schreiben ohne Problem, drück das rein. Das kann man wirklich auch
Situationen rein tun.
Genau, ja. Wir tun das ja in der Sitzung, in der Behandlung so erarbeiten, welche Situation ist es, wo stresst, und die dann auch die Behandlung machen und auf das sie auch noch gerade einen Anker, dass sie einfach das positive Bild, das positive Gefühl, wie können sie drücken. Und dann sind sie noch an der Prüfung und merken, jetzt kommt das Blackout oder ich fühle mich gestresst, dann kannst du den Anker drücken. Und dann tut das wie einfach die positiven Sachen für ihr holen und nimmt ihr so den Stress. Und das wirkt Wunder. Es ist wirklich ganz, ganz eine schöne Übung.
Ja. Ich kann das euch bestätigen. Ich habe nämlich mit Silvia auch schon mal kennen, so einen Anker machen, wo ich ein bisschen Stress hatte mit unserem Hund.
Stimmt,
und,
ja.
Genau. Und dann haben wir wirklich einfach positive Gedanken, positive Gerüche, was gesehen, ich habe mir alles so in den Anker rein getan. Und es hat wirklich sehr fest geholfen, dass ich weniger gestresst war in so Situationen.
Was sich auf den Hund ausgewirkt hat, oder dass das
genau
so besser gegangen ist. Ja. Und ganz wichtig ist, der Anker, der wird gebraucht, und je mehr als der gebraucht wird, desto leerer wird er. Also ist es auch wichtig, den von Zeit zu Zeit wieder zu füllen mit guten Sachen. Und ich tue das den Klientinnen und den Klienten oft sagen, hey, wenn du spazieren gehst und das ist einfach gerade so ein guter Moment, tue den Anker dann füllen und das einfach drücken, die Sachen. Oder bei mir in der Praxis darf ich die Kinder einen Stein mitnehmen und dann tun wir oft auch den Stein gerade als Anker nutzen. Dann können sie auch gut mit in die Schule nehmen und in den Händen haben und so dann drücken.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich so, dass Kinder eigentlich viel dürfen auch persönliche Gegenstände mitnehmen. Oder wenn es gerade eine Prüfung ist und wenn man das daheim möchte mit den Kindern machen, gibt es sicher Möglichkeiten, vielleicht in Absprache mit der Lehrperson, dass sie das bei der Prüfung auf dem Tisch haben oder dass es so helfen kann.
Unbedingt. Aber das ist wirklich eine Übung, wo ich Klientinnen und Klienten kann dazu anleiten, aber Eltern können das auch sehr gut machen. Oder die Lehrpersonen, mal mit der ganzen Klasse so einen Anker setzen.
Ja, schon interessant, genau. Ja. Ja, genau. Hast du noch einen Tipp bei Stress?
Ja, es gibt noch einen Tipp, das ist die emotionale Stressreduzierung. Das heisst, wir haben auf unserer Stirn die Stirnbeinhöcker. Das sind so die zwei leicht erhobenen Höckerchen, bei der einen ein bisschen mehr, bei der anderen weniger. Das sind Punkte, die reflektorisch aufs Hirn wirken. Und wenn ich zum Beispiel eine Situation habe, die mir Stress macht und ich merke das richtig in mir, dann kann ich mich wie zurückziehen, mal in eine ruhige Ecke gehen und die beiden Punkte heben. Und einfach an die stressige Situation denken. Und ich denke so lange daran, bis der Stress nachlässt. Und wenn der nachlässt, tue ich an die Situation denken, wie ich es gerne haben will. Und du auch dabei die Punkte haben. Und das ist auch eine Methode, so eine Selbsthilfemethode, die ich auch oft anwende, wenn es stressig wird und ich einfach kurz einen Moment muss, ja, das wie entstressen. Und ganz ehrlich, unbewusst mache ich mir das oft. Wie oft halte ich mir eine Hand an die Stirn, wenn es stressig wird?
Stimmt. Mhm. Ja. Oder dann den Kopf aufstützen, ja, oder so.
Das ist genau das. Stimmt. Ja.
Und ich habe so meine Stirnhöcker gefunden.
Du hast sehr gut. Zum Glück hast du.
Zum Glück habe ich die.
Genau. Ja.
Ja, und meine Tipps wären diese Woche ein Buch, das ich dazu verlinke. Das heisst «Ich lerne lernen». Und das ist ein Lernheft, das man kann mit Kindern von der 3. bis zur 5. Klasse, man kann es aber auch ein bisschen anpassen und schon früher bearbeiten. Und es geht wirklich darum, dass das Kind über ihr eigenes Lernen nachdenkt und dass man wie das probiert zu fördern, dass sie schon früh lernen, was heisst Lernen überhaupt, was hilft mir, was hilft mir nicht, Sachen ausprobieren und so weiter.
Sehr gut, Martina. Danke vielmals für den Tipp. Ja,
ja, sehr gerne. Danke dir auch vielmals. Und wir sind schon wieder am Ende
angelangt. Ja, das ist so.
Schön habt ihr zugelassen. Und wir kehren diese 2 Wochen wieder.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.